13, 22. Was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder. Das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. Das ist eine von diesen gewaltigen Verheißungen. Also ein guter Mensch, der hinterlässt ein Erbe. Da geht etwas weiter, da geht etwas von Segen weiter. Aber das Vermögen vom Sünder, das wird für wen aufgespart oder aufbewahrt? Für den Gerecht. Wer ist der Gerecht? Ja, Mensch, Oli, wer ist der Gerecht? Der Gerechte. Ein Treue, einer, der treu ist zu Gott, ja. Einer, der von Gott gerecht gesprochen ist worden. Und wer ist das? Hilf von Gott. Alle, die sein Opfer, das Opfer von Christus am Kreuz von Gott, hat das für sich in Anspruch genommen haben, die sind gerecht gemacht worden. Sie sind gerechtfertigt worden. Sie sind recht gemacht worden vor dem Vater, sodass er sie annehmen kann. Das ist der biblische Begriff von den Gerechten. Einfach nur nicht, dass wir das mit unserem humanistischen Gerechtigkeitssinn verwechseln. Gerecht ist nicht unbedingt der, der immer ganz genau allen gleich viel gibt und schaut, dass ja niemand benachteiligt wird. Das ist unser Gerechtigkeitsverständnis. Oder? Das ist auch nicht falsch. Aber wenn die Bibel von Gerecht redet, meint sie nicht das, sondern meint sie Recht vor Gott. Also jetzt heisst es hier, das Vermögen vom Sünder wird für die Gerechten aufbewahrt. Also der kann es irgendwo nicht behalten, der Sünder, und er kann es auch nicht weitergeben. Es gibt einen Transfer vom Vermögen. Zu wem? Zu den Gerechten. Und wer sind die Gerechten? Wir. Also sind wir parat, das Vermögen, das da aufbewahrt ist, zu empfangen. Es kommt also zu einem Vermögenstransfer. Wir schauen noch den anderen Stelle, Prediger 2, Vers 26. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Wer ist das? Das sind wieder die Gerechten. He? Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Merken wir etwas? Auf das warten wir noch, oder? Haben wir das schon ein bisschen erlebt, so anzeichenweise manchmal? Manchmal, wenn man so in die Welt schaut, hat man das Gefühl, das ist noch nicht passiert. Das muss etwas sein, was noch in Zukunft kommt oder was nachher bevorsteht. Jetzt ist da gerade wieder das Rating rausgekommen über die Reichsten von der Schweiz und so, wo irgendwo, ich weiß nicht wie viele Milliarden, haben. Das Durchschnittseinkommen vom Schweizer ist über 10'000 Franken pro Monat. Da frage ich mich manchmal schon, also ich kenne ehrlich gesagt niemand, der wirklich so viel verdient, so in meinem Freundeskreis. Also irgendwo muss es entweder ein Paar geben, die den Durchschnitt ungeheuer aufschreissen, oder dann verdienen die einfach zu wenig. Es sind die beiden Möglichkeiten. Ich gehöre da offensichtlich nicht ganz zum Durchschnitt. Also wir haben das Gefühl, wenn wir so in unsere Welt hineinschauen, da wird Reichtum gehäuft, da wird Reichtum geschäffelt. Und der Transfer steht offensichtlich noch bevor. Ich glaube, dass das schon erlebt worden ist. Einzelne haben es vielleicht schon erlebt, ansatzweise. Aber ich glaube, dass das auch noch im grossen Stil wird passieren. Weil effektiv hat Gott ja die Verwalterschaft von seinem ganzen Reich Wende anvertraut. Eben nicht den Sünder. Und wenn er uns sein Reich anvertraut, den Gerechten, den Treuen, denen, die ihm nachfolgen, denen, die rein gewaschen sind durch sein Blut, wenn er denen sein ganzes Reich anvertraut, sein himmlisches Reich, sie zu Verwalter einsetzt, könnte es ja auch sein, dass er auch möchte, dass noch etwas von dem Reichtum, das da die Reichen gesammelt haben, auch noch transferiert wird zu denen, die eben treu sind. Wir haben ja die Beispiele aus dem Alten Testament. Josef, ihm ist ganz viel anvertraut worden. In Ägypten. Ist ganz unten durchgegangen, aber ihm ist ein Mandat anvertraut worden. Zuerst über das Haus von Potiphar. Das war ganz ein reicher Beamter vom Pharao oder Potiphar. Das war nicht irgendjemand. Das ist ein reicher Mann in einem reichen Haus. Und er hat ihm alles überdreht. Er hat das alles verwaltet. Das ist ein Beispiel von dem. Oder? Und er ist ja der Josef, nachdem er noch im Gefängnis war, zu dem Ersten nach dem Pharao benannt worden, wo dem Pharao die Träume deuten konnte und ihm gesagt hat, da werden sieben fette Jahre kommen und da werden sieben schwierige Jahre kommen. Und er hat ihm noch eine Strategie gegeben, was er machen muss, dass er das überlebt. Und der Pharao hat ihn genommen, hat ihn zum ersten Mal über Ägypten gemacht. Das war dann das Weltreich Nummer 1 gewesen, Ägypten. Wir haben da mit den Kindern im Unterricht so ein bisschen die alten Kulturen angeschaut und es ist gewaltig, was das ägyptische Reich, das ist auch eines der ältesten und lang anhaltendsten Reich, das ist über 3000 Jahre lang. Die Dynastien sind das gegangen. Es ist kaum ein weltliches Reich, das so lange Bestand hatte, außer das von den Ägyptern. Also ein gewaltiges, weltliches Reich. Und Gott nimmt das Ganze, die ganze Verantwortung und gibt sie einem einfachen Hirtenbub, der die Weisheit von Gott hat. Und setzt ihn als Verwalter. Das ist das Bild. Oder? Die Ägypter, das waren keine Gerechten. Das waren Sünder eigentlich. Und wo die Ägypter das Volk endlich müssen lassen, ein paar hundert Jahre später, wo der Mose das Volk hat rausgerufen, was ist passiert? Was haben sie ihnen alles mitgegeben an dem Tag, wo sie Ägypten verlassen haben? Ja, der Reichtum der Ägypter, die haben Gold, Silber, Schmuck, alles Zeug noch hinten nachgeschossen, die Ägypter. Und haben sie so in die Wüste lassen. Merken wir etwas, es ist schon passiert. Das ist ein Prinzip, ohne ein geistliches Prinzip, das schon im Volk von Israel erkennbar ist, das aber nachher auch, glaube ich, für uns genauso Gültigkeit hat. Der Salomo war einer der reichsten Könige von seiner Zeit. Alle umliegenden Könige sind zu ihm gekommen, haben ihn bewundert, seine Weisheit bewundert, aber auch sein Reichtum bewundert und haben Geschenke gebracht, weil der Reichtum noch vermehrt. Der Treue wird es anvertraut. Der Gerechte fällt es zu. Und Gott hat gesagt, als er sein Volk nachher in das verheißene Land hineingeführt hat, ihr werdet von Weinbergen trinken, die ihr nicht selber angelegt habt. Und ihr werdet von Ernten essen, die ihr nicht selber gesagt habt. Ihr werdet das Erbe von jemand anderem übernehmen. Das ist ein Prinzip. Das ganze Land Israel, das Land Kanaan, das vorher war, das war ja nicht einfach leer, wo sie dort eingezogen sind. Und sie haben das dürfen übernehmen. Also wir haben hier Beispiele im Alten Testament, wo das schon passiert ist. Und ich glaube, in dieser apostolischen Zeit, in der wir jetzt drinnen sind, möchte Gott den auch Vermögens- und Verwaltungstransfer noch einmal machen. Er sucht ein Volk. Er sucht Menschen, die würdig sind, treu sind, gerechte sind. Und ich kann sagen, der hat sich im Kleinen bewährt. Dem kann ich mehr anvertrauen. Es geht um die Wiederherstellung der Ordnungen von Gott in dieser Zeit, in der wir jetzt drinnen sind. Wir haben das in der Lebensschule dann ein bisschen angeschaut. Es ist eine Wiederherstellung von dem, was Gott eigentlich von Anfang an gedacht hat. Das Fundament der Gemeinde ist gegründet auf Jesus Christus und
Die Aposteln und Propheten sind die, die das Fundament auf den Eckstein Jesus Christus legen. Es braucht also apostolisch begabte Personen, die die Fähigkeit haben, die Gemeinde von Jesus, seine Brut, wieder so auszusehen und so zu gestalten, wie sie ursprünglich gedacht werden. Es ist eine Wiederherstellung. Und wir haben das gesehen, die Gemeinde hat mit 12 Aposteln angefangen. Die 12 Jünger, die 12 Nächsten, eben die, die nach waren bei Jesus, denen hat er das Mandat übertragen, seine Gemeinde zu bauen. Die Säulen sind in seinem neuen Reich, in seiner Gemeinde. Durch sie ist die Gemeinde gestaltet worden, die erste Gemeinde. Und nachher sind die Propheten dazugekommen, sind die Hirten dazugekommen, sind die Lehrer dazugekommen, es sind die Evangelisten dazugekommen, und sie alle haben dazu beigetragen, dass Gottes Volk, die Heiligen, die Gerechten, in die Fülle, in die Reife kommen. Epheser 4, Vers 11 und folgende. Oder? Darum hat Gott die Dienste eingesetzt. Darum hat Gott Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten gesetzt, damit der Leib in die Reife kommt, in die Fülle kommt, in sein Mandat hineinkommt. Nicht, dass sich die Ämter oder die Positionen oder die Titel selber gross machen. Hallo, geht nicht darum, dass irgendwelche grossen Aposteln aufstehen, die Stadien füllen und wieder alle vor Ehrfurcht erzittern, wenn der gesalbte Bruder XY das Wort ergreift. Sondern es geht darum, dass ein Leib aufsteht. Ein apostolischer Leib, ein apostolisches Volk, das gelehrt hat, wir sind die Söhne und Töchter von dem Gott. Wir sind die Könige und Priester. Wir haben das Mandat. Wir können mit dem Reichtum von dieser Welt teilen, so wie es Gott will. Nicht korrupt. Und wir haben unser Herz reingehalten von diesen korrupten, verdrehten und perversen Wegen, wie die Welt uns lehren will, wie wir mit Geld umgehen sollen. Wir haben unser Herz gereinigt davon, von unserer Selbstsucht, was nur um uns geht, um unseren Vorteil, um unsere Karriere, um unser Weitergehen, um unsere Sicherheiten, um unsere Altersversorgung. Und wir haben gelernt, Menschen zu sein, die das, was wir anvertraut bekommen, so weitergeben, dass es Gottes Reich fördert. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Mann, der ist etwa vor 100 Jahren gestorben. Er war so einer von diesen Erweckungsprediger in England. Und Gott hat dem ungeheuren Reichtum in die Hand gegeben, finanziellen Reichtum. Er war Milliardär. Und der hat das Prinzip gehabt, alles, was ich überkomme, gebe ich immer wieder weiter. Der hat ungeheuer viele Gemeinden, Missionswerk, Hilfswerk und weiss ich was alles unterstützt, an allen Orten, wo Not am Mann war. Hat es nicht gehortet für sich, sondern hat es immer wieder weitergegeben. Und je mehr das er weitergegeben hat, je mehr ist der Reichtum vergrößert worden. Das ist unglaublich, das Schiff müsst ihr mal lesen, er ist noch mal so am Rand. Mitbekommen, die ich vorbereitet habe. Darum weiss ich jetzt auch nicht zu viel, weiss auch den Namen nicht mehr. Aber ich kann euch den auch noch mal bringen. Und das ist das, was sich Gott danach sehnt, oder? Er hat etwas von dem erlebt, dass der Reichtum, das Erbe der Sünder zu den Heiligen überkommt. Und jetzt ist der springende Punkt. Damit wir fit werden, damit wir das können, damit wir würdig erachtet werden von Gott, uns den Reichtum anzuvertrauen, müssen wir die Wege von Gott und die Ordnungen von Gott kennen und da drinnen treu sein. Darum reden wir jetzt von Erstlingsfrucht und vom Zehnten und von dem ganzen Zeug. Das geht nicht einfach darum, oh, jetzt kommt noch irgendetwas mehr dazu, oh, jetzt ist noch eine Abgabe mehr, die man da irgendwie auch noch machen sollte. Also wenn das bei dir auf dieser Schiene ankommt, dann hast du gar nicht verstanden, um was es hier eigentlich geht. Es geht um die Ordnungen von Gott und es geht darum, dass das Erste wieder das Erste kommt. Und dass wir uns üben da drinnen als solche, die begriffen haben, dass wir nicht vom Reichtum leben und nicht von unserem Geld abhängig sind, sondern dass wir solche sind, die Gott erwählt hat, ihn zu repräsentieren, sein Reich zu repräsentieren und damit auch seine Versorgung zu repräsentieren, wie das funktioniert. Zeigt einmal in einer Welt, wie das funktioniert, wenn ein Volk einfach von Gott abhängig ist, ob schon, dass es nichts hat und nichts verdient. Das ist unsere Aufgabe. Was hat denn Gott mit dem Volk Israel gemacht, als es durch die Wüste geführt hat, 40 Jahre lang? Was hätten die für Job gehabt? Was hätten die für ein Einkommen gehabt? Freunde, die haben nichts gehabt. Die hatten einen Gott gehabt, der sie übernatürlich versorgt hat, Tag für Tag mit Manna, wo einen Mose hatte, wo sie Stock an den Felsen geschlagen hat, dann ist Wasser rausgekommen, mitten in der Wüste. Und Gott hat sie versorgt, übernatürlich, der gerufen hat, der gebetet hat, und dann sind die Vögel in das Lager reingeflogen, weil sie Fleisch hatten. Übernatürliche Zeichen und Wunder, wer sehnt sich nach dem? Aber versteht ihr? Wir werden es nicht erleben, wenn wir an den Fetttöpfen und an den Tischen von Ägypten bleiben und an diesem Reichtum und an diesen Sicherheiten kleben. Und meinen, ohne das gehen es nicht. Da ist eine Reinigung von unseren Herzen nötig. Und wisst ihr, wie lange das Mann noch hatte? Das hat genau für den Tag gehabt, wo ist. Was hat denn Jesus gesagt, Matthäus 6, Vers 33, was haben wir gelesen gestern in der Kinderlebensschule? Ja, weißt du es noch? Ja, ganz genau. Man soll sich nicht sorgen um den nächsten Tag. Jeder Tag hat mit seinem Plan genug, sondern wir sollen uns kümmern um das Reich von Gott und um seine Gerechtigkeit und alles andere werden uns zufallen. Also das haben wir ja jetzt die letzten paar Mal schon ein bisschen angeschaut. Die Erstgeburt, das Prinzip von der ersten Frucht, das wollte ich jetzt da nicht noch einmal alles wiederholen. Wir gehen noch einmal in die Stelle rein, wo wir das letzte Mal schon haben angeschaut. Das ist 1. Mose 4, Vers 3 bis 4. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und ihr kennt die Geschichte und wisst, wie sie weitergeht, nehme ich mal an. Gott hat das Opfer von Abel wohlgefällig angeschaut und das Opfer von Kain hat er verworfen, hat er abgelehnt. Und jetzt schauen wir mal die beiden Begriffe an, die im Hebräischen hier gebraucht werden, beim Opfer von Kain und beim Opfer von Abel. Es ist interessant, dass die hebräischen Begriffe von diesen Opfern unterschiedliche Namen haben, die sich oft in unseren deutschen Übersetzungen nicht so klar ersichtlich ist. Hier war es jetzt ersichtlich, habt ihr es gesehen? Da ist von einer Opfergabe die Rede und von Erstlingen. Hier ist es gut übersetzt, aber es ist nicht immer so gut übersetzt. Also der Begriff, den der Kain, dem Kain sein Opfer beschreibt, auf Hebräisch, das ist Minkav. Wie man das auch immer mal ausspricht, ich kann nicht so gut Hebräisch. Und das heisst übersetzt, das ist eine Spende, das ist eine Abgabe, das ist ein Opfer, das ist ein Geschenk. Meistens im Zusammenhang, wie es gebraucht wird, ist es unblutig, also nicht ein Tier oder so, und es ist freiwillig. Also etwas, das Gott nicht einfordert, das nicht ihm gehört, wo er nicht einen Anspruch darauf macht, sondern etwas, das man ihm freiwillig als Geschenk, als freiwillige Spende darf geben. Das ist der Begriff von dem, was der Kain hier gemacht hat mit sein Opfer. Er hat einfach von diesen Ähren oder was er da immer hatte, hat er einfach irgendetwas genommen und hat das irgendetwas Gott gegeben. Und was hat der Abel gemacht? Der Begriff, der dort gebraucht wird, eben das Bekora, das ist die Erstgeburt oder die Erstlingsfrucht. Das ist übrigens im Hebräischen der gleiche Begriff. Hebräische unterscheidet nicht zwischen Erstlingsfrucht und Erstgeburt. Ist das Gleiche? Der Erstgeborene ist die erste Frucht. Also, nur, dass das so klar ist. Also, das ist in unserem Sprachgebrauch manchmal unterscheiden wir es. Der Erstgeborene, das haben wir ja auch angeschaut, das ist der, der zuerst geboren ist. Das ist der, wo Gott gehört. Und wir haben gesehen, Gott hat den Anspruch auf das Erstgeborene. Es ist sein Eigentum. Es soll ihm zurückgegeben werden. Genau gleich wie auch der Zehnte, heisst es, ist etwas, was Gott gehört. Malachi sagt, ihr betrügt mich, weil ihr mir eigentlich das nicht gebt, was mir gehört, das sind Tiere. Und wenn man im Hebräischen auch noch schaut, die Begriffe, die gebraucht werden für geben, etwas geben, habe ich jetzt da nicht getroffen. Wenn ich etwas gebe, es ist eben ein Unterschied, ob ich spende. Also im Sinn von, ja, ich gebe auch noch etwas ab. Geben. Oder wenn ich etwas zurückgebe. Und interessant ist, wenn wir in der Lautsprache schauen, dass es, wenn es um eine Zehnt geht oder wenn es um die Erstlingsfrucht geht, geht es darum, wir geben etwas zurück. Es ist eigentlich etwas, wo uns gar nicht gehört, wo wir jetzt Gott zurückgeben. Also wir tun nicht spenden. Wenn wir den Zehnt geben, wir tun nicht spenden, wenn wir Erstlingsfrucht machen, sondern wir geben ihm nur das, was ihm sowieso schon gehört. Und wir bringen damit zum Ausdruck, was schon wieder, wenn wir das Erste geben? Das Beste, ja. Aber das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir das Erste geben. Und bekennen, dass das Erste eigentlich ihm gehört. Das sind der Rest nämlich auch gehört, ganz genau. Damit sehe ich nicht so aus, ich bin ein Mensch, der begriffen hat, dass ich auf dieser Welt als Verwalter eingesetzt bin und nicht als Besitzer. Amen. Also die restlichen 90%, wem gehören die? Gehören auch Gott und ich wehe sie eigentlich, indem ich die Erstlingsfrucht gebe und indem ich die Zehnte gebe, ich wehe das Ganze Gott und sage damit, ich bin Verwalter von dem. Und ich setze auch das Geld so ein, dass es dich ehrt. Und da gehört auch unsere Zeit dazu und unsere Kräfte und unsere Gaben. All das setze ich so ein, dass Gott Freude daran hat. Jetzt ein Bekoran, eben die Erstgeburt, die Erstlingsfrucht, die hier der Abel gibt. Es ist ein Tier, es ist etwas, das lebt, es ist ein Erstgeborenes. Fehlerfreies Tier. Und dann heisst es noch, er hat dem vom Fett gegeben. Also das Fett, das sind die reichsten und die edelsten Teile gewesen. Also der Abel gibt Gott das Erste und gibt Gott das Beste. Und der Kain? Der gibt Gott einfach irgendetwas, was noch übrig bleibt oder was noch da ist. Und jetzt müsst ihr euch mal gut überlegen, was passiert hier eigentlich. Das ist das erste Mal in der Bibel, wo ein Opfer beschrieben ist. Das erste Mal. Das da. Kain und Abel. Das erste Mal. Vorher hat es das nicht gegeben. Was denkt ihr, was könnte euch Gott erwarten, wenn wir etwas das erste Mal machen? Erwartet ihr da einfach irgendetwas? Oder was?
Dass es das Beste ist.
Gehen wir mal zu der Bibelstelle zurück. Ja. Ja, das Beste, das ist natürlich cool, aber nicht nur das Beste, sondern eben das Erste, genau. Das erste Mal, wo etwas gegeben wird, ist eine Erstlingsfrucht. Sind ihr einverstanden? Das erste Mal, wenn ich etwas überkomme, und das erste Mal etwas ist, das doch die Erstlingsfrucht. Und Gott tut schon hier das Prinzip von der Erstlingsfrucht betonen und so praktizieren. Er erwartet eine Erstlingsfrucht. Er erwartet nicht irgendetwas. Und jetzt merkt ihr etwas. Ich habe vorhin gesagt, wegen dem Apostolischen. Eigentlich wäre das Apostolische zuerst gewesen, oder? Ist es im Verlauf der Kirchengeschichte in diesen 2000 Jahren ein bisschen verloren gegangen. Und wir merken, wir leben in einer Zeit, wo Gott jetzt das wieder davon herstellt. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund, wo wir dafür vielleicht eines Tages, wenn wir mit ihm von Angesicht zu Angesicht können zusammen sein können, werden wir gründen, tut er jetzt das Hinterzeit wieder herstellen. Er hat jetzt mit der Wiederherstellung vom Apostolischen bis zum Schluss gewartet. Es hat angefangen mit dem Apostolischen und es endet mit dem Apostolischen. Das Erste ist heilig und das macht und das tut auch das Letzte wieder für ihn bringen. Jesus hat gesagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Ich bin der Alpha und das Omega. Ich bin der Anfänger und der Vollender. Und was war jetzt zuerst für ein Opfer gewesen? Das erste Opfer, das es überhaupt gegeben hat, war eine Erstlingsfrucht, war eine Erstgeburt gewesen. Und warum kommt jetzt das Thema in der apostolischen Zeit wieder, das von dieser Erstlingsfrucht, die hat man vorher 20 Jahre lang, 1920 Jahre lang, nicht mehr davon gehört. Weil etwas wiederhergestellt wird, was am Anfang schon war. Und Leute, wenn Gott etwas wiederherstellt, was am Anfang schon war, dann heisst das irgendetwas. Dass wir nämlich zu einem Volk gehören und in einer Zeit leben, wo Gott möchte, dass etwas, was von Anfang schon war, jetzt auch wieder ist. Die schauen mich noch ungläubig an. Könnte es sein, dass Gott möchte, dass er ein apostolisches Volk herreifen lässt, das wieder so ist, wie die erste Gemeinde war, in dieser Autorität, in dieser Fülle und in diesen Ordnungen von Gott. Könnte es sein, dass wir jetzt von Erstlingsfrucht reden und dass Gott auch das Prinzip von der Erstlingsfrucht uns wieder anvertraut, dass er etwas möchte herstellen, wiederherstellen, das ganz am Anfang schon mal war, damit das Ende kann kommen, damit Christus als der Anfänger und Vollender sichtbar wird. Und dass wir zu einem Volk gehören, wo Gott dran ist, das Volk parat zu machen, dass wir den Reichtum der Sünder erben können. Seid ihr parat? Verstehst du? Gott gibt es nicht den Gitzigen und den Kleinlichen und den Kleingläubigen und den Undankbaren und den Buchhalter. Schon, die braucht es auch. Sondern gibt es denen, die sagen, ja, mein Leben gehört dir. Und alles, was du mir anvertraust, werde ich so verwalten, wie du das willst und wie du das sagst und nicht, wie mir es der Finanzberater sagt. Amen.
Also, das wäre das Geheimnis gewesen von der Opfergabe vom Kain und vom Abel. Und jetzt geht es da noch ein bisschen weiter. Das haben wir schon gesehen, was die Begriffe bedeuten. He? Was hat der Abel gebraucht, damit sein Opfer von Gott angenommen und wohlgefällig ist? Was waren die Voraussetzungen? Ein reines Herz. Aha, er muss irgendwo das Prinzip kennt haben. Wer könnte ihm das verraten haben?
Sein Vater.
Sein Vater hat ihm das vielleicht verraten. Ja. Der Adam. Könnte sein, dass der Adam das Prinzip kennt hat von Erstlingsfrucht und ihm das gewusst hat. Ist das möglich? Ist das möglich, dass in dieser Zeit, wo Adam und Eva in diesem Garten gelebt haben und Gott in der Kühle des Abends besucht hat, von Angesicht zu Angesicht, mit denen Beziehung hatte, ganz nach, so dass man die Augenfarbe gesehen hat, dass er ihm das Geheimnis von seinem Reich anvertraut hat. Ist es möglich, dass Gott sogar Adam und der Eva die Verantwortung über die ganze Schöpfung denen anvertraut hat? Das ist denkbar, dass sie die Ersten waren, die ein ungeheures Verwaltungsmandat bekommen haben, den ganzen Reichtum dieser Welt, der materiell, hallo, zu verwalten im Sinn von Gott. Ist das so? Ja, das ist genau der Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Wir sollen die sein, die Erde verwalten, die sie bebaut, die sie bepflanzt, die sie verwaltet, die den Tieren Namen geben. Sie haben das Mandat, sie müssen doch wissen, wie sie das machen.
wie das nach Gottes Ordnung funktioniert. Amen. Also die haben es gewusst, die haben es gehört von Gott. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Gehörten? Im Römer 10, Vers 17 sollte es sein, das ist nicht 7, das ist falsch. Römer 10, Vers 17 heisst es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also Glaube kommt woher? Glaube muss irgendwie Glauben ins Spiel kommen, merkt ihr das? Der Abel hat geglaubt. Er hat geglaubt, weil er ein Wort, eine Verkündigung, eine Predigt, eine Botschaft hat empfangen. Und die hat in ihm Glauben geweckt. Und die Verkündigung, die kommt aus Gottes Wort, die kommt von Gott selber. Und jetzt ist unsere Verantwortung, am Abend seine Verantwortung, hätte keiner hat das auch gehört. Und er hat dann den Fensterplatz gehabt. Keiner hat das doch auch gehört, das würde mir ganz komisch machen, wenn er das nicht gehört hätte. Er hat das auch gewusst und auch gehört. Aber er hat es nicht zu seinem eigenen gemacht. Da ist nicht Glauben ins Spiel gekommen, wo letztendlich nötig ist, für Gott zu gefallen. Also das Opfer vom Abel war, ich habe dein Wort gehört, ich habe deine Ordnungen gehört, ich habe deine Prinzipien verstanden und ich vertraue, dass das gut ist. Ich vertraue, dass das Beste ist, wenn ich das mache. Und dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich jetzt mein Liebste, mein erstgeborenes Lämmchen, wo mir so zu Herz gewachsen ist, opfern und das Beste in Gott geben. Verstehst du, wenn du nicht Vertrauen hast, machst du das nicht. Du kannst das nicht machen. Dann denkst du so, ja, das mit den Opfern, okay, ich habe es schon gehört. Irgendwie sollte jetzt Gott noch ein Opfer geben. Was machen wir jetzt da? Das Beste ist darum so fein. Weißt du, das braucht er lieber für mich. Ja, dann geben wir halt irgendetwas von dem, oder das ist meine Pflicht überfüllt und dann habe ich ja mein Opfer abgebracht, erledigt, abgehäkelt, erfüllt, die Einzahlungsscheine ist ausgefüllt, das Geld ist überwiesen worden und jetzt haben wir endlich Ruhe, oder? Und was passiert? Nichts. Weil Gott so ein Opfer gar nicht kann annehmen und nicht will annehmen und ihm nicht gefällt. Und Freunde, das ist heute immer noch genau gleich. Darum seid wachsam und seid vorsichtig. Wenn das nicht mit Glauben vermischt ist, das Wort, die Erkenntnis, wenn das nicht Glauben in eurem Herz auslöst und es nur irgend zu einer Pflichtübung kommt, die man jetzt halt auch noch macht, dann wird das nicht der Segen zur Folge haben, den Gott für uns parat hat. Und es ist auch nicht die Herzenshaltung, die da vorkommt, wo Gott sucht, dass er Menschen sein Reichtum kann anvertrauen, sein Reich kann anvertrauen und dann auch das Erbe von den Sündern. Wir haben gesehen, wie die verschiedenen Feste im Judentum mit diesen verschiedenen Erstlingsfrüchten zusammenpassen. Und da möchte ich noch kurz darauf eingehen, für auch noch mal zu zeigen, es war ja noch die Frage, wir sind das noch kurz durch, also wir sind hier beim... Okay. Wie muss ich das jetzt machen? Irgendwo wäre da so eine Pointe eingebaut, aber anyway. Also wir haben gesehen, dass das Passa-Fest, das ist die zweite Zeile, in Erinnerung auszog, aus Ägypten ist gefeiert worden und das im Neuen Testament, denn Jesus ist gekreuzigt worden. Er ist im Grunde genommen das Opferlamm geworden. Der Erstgeborene. Fehlerlose, Sündlose, der als Opfer hergegeben wurde. Hier ist ein erstgeborener Sohn geopfert worden. Hallo, merkt ihr noch etwas? Und was haben sie müssen machen? Sie mussten das erstgeborene Lämmchen müssen nehmen und das opfern und schlachten und das Blut an die Pferde. Das war ein Bild, eine Vorabgeschichte. Für das, was nachher Christus wird, wenn er nachher das Opferlamm wird, wenn er nachher das erstgeborene Lamm ist, der Sündlose, der Fehllose ist, das Beste, was Gott gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen erstgeborenen Sohn dahin gab. Erstgeborene Sohn. Also hier bringt Gott selber das, die Erstlingsfrucht, der Erstgeborene, seinen Sohn als Opfer dar und zeigt damit alles, was nachher kommt, was ihm nachfolgt. Ist was? Ist geheiligt. Warum sind wir denn als Nachfolger von Christus geheiligt und gerecht und heilige und weiss ich was alles? Weil wir ihm nachfolgen. Alles, was dem nachfolgt, was erst geboren, geopfert ist worden, was gegeben worden, ist geheiligt. Und jetzt ist ja interessant, eben, wir haben nachher den Ruhetag gehabt, der Sabbat, das war das Fest von den ungesäuerten Brot gewesen. Und nachher ist interessant, er heisst, am Tage nach dem Sabbat soll jetzt die Erstlingsfrucht gebracht werden. Und zwar ist das, wenn ich sage, das Gerstenernte gewesen, also die erste Ähre von der Gerstenernte soll am Tag nach dem Sabbat gegeben werden. Und das war genau an dem Tag gewesen, wo nachher Jesus von den Toten auferstanden ist. Als Erstgeborener von den Toten. Nochmal, Erstgeburt. Ja? Erstgeborener von den Toten. Er war vorher schon der erstgeborene Sohn von Gott. Jetzt ist er der Erstgeborene von den Toten. Der Erste, der in das neue Leben, in die neue Dimension hineingeht. Er war nicht der Erste, der von den Toten auferweckt wurde. Das ist der Lazarus so schon und die Tochter von Jairus so schon. Und dann haben wir schon bei Melia und bei Melisa-Geschichten Leute waren mal tot und wieder lebend geworden. Es geht nicht um das. Es geht darum, er ist in die neue Dimension gekommen. Er hat nicht eine Totenauferweckung erlebt und ist nachher wieder gestorben. Wie alle Jahre. Sondern er ist zu neuem, ewigem Leben auferstanden als Erstgeborener von den Toten an dem Tag, wo die Israeliten die Erstlingsfrucht von der ersten Ernte gebracht haben. Nachher 50 Tage später war die zweite Erstlingsfrucht zu vier, das Pfingstfest. Auch da wieder, die Juden haben das am Sabbat gefeiert, also am Samstag. Das war schon ein Wirkungsfest. Und auch hier heisst es, 3. Mose 23, 15 bis 17, könnt ihr nachlesen, dass nachher am Tag nach dem Sabbat ist die Erstlingsfrucht gebracht worden. Und jetzt Achtung! Die Erstlingsfrucht ist nicht mehr in Korn vorgebracht worden, sondern, möchtet ihr euch noch erinnern, das haben wir letztes Mal gehabt, das ist ja wieder Holi jetzt. Jetzt müssen wir es nochmal lesen. Wie ist die Erstlingsfrucht gebracht worden am Pfingstfest? 3. Mose 23, Vers 15. Lesen wir es mal. He? 23. Bis zu dem Tag nach dem siebten Sabbat, also da haben wir, also am Tag nach dem siebten Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen zwei Brote bringen als Schwingopfer von 2/10 feinstem Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Also, was ist das jetzt? Was sollen sie bringen? 2/10 feinstem Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Ihr sollt also in Wohnung zwei Brote bringen. Aha. Also zwei Brote sollen sie bringen. Noch eins. Also die erste Erstlingsgabe sein. Ehrlich sein. Gerste. Samen. Zweite Erstlingsfrucht, 50 Tage später, eine Liebe. Zwei Liebe. Das ist interessant, wieso zwei Liebe?
habe ich letztes Mal noch nachher studiert, möchte mich erinnern, ich habe keine Antwort gewusst.
Heute noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber es gibt ja, also zuerst ist mal klar, der Leib wird jetzt geboren. Am Pfingsten ist der Leib von Christus geboren worden. Gemeint. Amen. Also es ist ein Leib, das ist schon mal klar. Es ist ein Samenkorn gesagt worden und es ist aufgesteht ein Leib. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, der bringt viel Frucht und es entsteht ein Leib. Ich glaube, das ist noch so einigermaßen klar. Jetzt ist es, sind es aber zwei Leiben. Zwei Pizzen Brot, was könnte das für eine Bedeutung haben? Ich habe dann noch ein wenig nachgeforscht. Und was haben wir herausgefunden? Es gibt verschiedene Hinweise. Ich sage bewusst Hinweise. Das ist hier nicht abschließende Offenbarung. Der Paulus hat gesagt, wir sind jetzt zu einem Leib geworden aus Juden und Griechen. Also es waren zwei Völker gewesen eigentlich, das jüdische Volk, das als Volk von Gott war da gewesen. Und jetzt kommt das Zweite dazu, wo wie das Heidnische, der heidnische Leib ist und wird zu einem neuen, gesamthaften Leib. Wir haben in der Offenbarung, lesen wir, von den 12 Stämmen von Israel, und wir lesen von diesen 12 Aposteln, die als Säulen vom neuen Jerusalem dienen. 12, zweimal. Wir lesen in der Offenbarung von diesen 24 Ältesten, die ihre Krone ablegen und den Gott anbeten. 12 plus 12. Wir lesen von diesen 2 Zeugen, in Offenbarung. 2. Also mehr habe ich auch nicht herausgefunden. Und nachher kommt am Schluss, das haben wir letztes Mal noch vorenthalten, das ist auch im 3. Mose 3, also übrigens im 3. Mose 23 sind all die Fest beschrieben, das könnt ihr alles dort nachlesen. Das ist nachher am 10. Tag vom 7. Monat, das entspricht nicht unserer Monatszählung, ist also nicht am 10. Juli, sondern ist irgendwann im Herbst, ist nachher der Versöhnungstag gewesen und am 15.7. ist das Laubhüttenfest gewesen und das ist das Fest gewesen von der Erstlingsfrucht von Öl und Wein. Jetzt, für was steht Öl und für was steht Wein? Die gehen etwas länger, bis sie reif werden. Die Trauben werden halt erst im Herbst reif und nicht schon im Frühling. Auch im Mittleren Osten. Hä?
Lebensschulfrage
vom Mandy. Ja, wer war in der Lebensschule gewesen? Jetzt? Da hinten hocken sie gerade. Müsst ihr noch so ein Wein für Symbol sein? Öl. Der Geist, ja, der Heilige Geist. Oder eben der das Gesalbte, und der Wein, den haben wir, glaube ich, nicht speziell gehabt, oder? Das ist Wein für ein Symbol. Das Blut, ja, ist ein Teil vom Abendmahl. Ist auf jeden Fall ein Zeichen beides, das sind reiche Sachen, oder? Am Anfang haben wir einfach ein paar Körner, dann haben wir einfach mal 2 Brot, und jetzt haben wir noch den Öl, das Öl und der Wein. Also wir haben Brot und Wein. Das ist sicher ein Hinweis auf das Abendmahl, wo wir als Erstlingsfrucht haben. Im Frühling das Brot und im Herbst der Wein. Und das Öl, das eigentlich steht für das Gesalbte, für das Reiche. Wir haben das Fett gesehen vorher im Opfer vom Abel, also wo etwas als wo Reichtum zum Ausdruck bringt. Jetzt kommt die Fülle eigentlich rein. Das ist jetzt die Erstlingsfrucht von der letzten Ernte im Grunde genommen, von den Sachen, die am Schluss des Jahres reif werden. Jetzt haben wir wieder den Bogen. Das Erste ist Gott geweiht, der Erstlingsgabe und das Letzte, der Reichtum, kommt nachher auch. Könnte sein, dass der Öl unter wie am Schluss kommt, der beste Wein, ist bis zum Schluss aufgespart, kommt uns das irgendwie bekannt vor, wo Jesus das Wasser zu Wein gemacht hat. Und die Leute erstaunen sich, normalerweise gibt man doch zuerst den guten Wein, wenn die Leute schon betrunken sind, gibt man nicht mehr den Fuß. Bei dir ist es umgekehrt, du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgespart. Also, der Beste ist jetzt bekannt. Das Beste kommt und wartet auf uns. Und damit schließt sich jetzt der Bogen von dem, was wir angefangen haben, im Glauben. Gott ist dran, in unserer Mitte, mit dir und mit mir, ein Volk vorzubereiten, das würdig ist, das fähig ist, in den Reichtum von dieser letzten Erstlingsfrucht, von dieser letzten Ernte einzutauchen und den Reichtum fähig ist, zu verwalten. Und du bist gemeint damit. Und in dem Mass, wie du treu bist, in dem Mass, wie du im Kleinen treu bist, was dir jetzt schon anvertraut ist, in dem Mass, wie du von Herzen, mit freudigem Herzen, hat der Paulus gesagt, ins Reich von Gott investierst, nicht aus Pflichtgefühl, weil man nicht kommen muss. Mit freudigem Herzen, mit Glauben in die Ordnungen von Gott, die hineingehst und das praktizierst, in diesem Mass erweisest du dich als würdig, mehr zu empfangen. Übernatürliches zu empfangen. Das Erbe von den Sünder wartet. Es wartet darauf, dass Gerechte Verwalter würdig erfunden werden und das können sie verwalten. Ist jemand dabei? Gibt es irgendwelche Anwerber, die sagen, yes, das nehmen wir doch. Aber nur, wenn du keine habgierigen, raffgierigen, hortenden, egoistischen Geist hast. Solange wir noch in dieser weisen Mentalität sind, meinen wir, kommen zu kurz. Und jetzt muss ich noch mehr abgeben. Und es längt für mich, ja, das schon, für mich längt es nicht. Solange ist etwas noch in unserem Herzen, das nicht fähig ist, den Reichtum von Gott zu empfangen. Wir müssen dort in eine völlige Freiheit hineinkommen, von einer Herzenshaltung, wo wir das Wort von Gott empfehlen, wie es der Abel gemacht hat, und aus Glauben das Beste geben. Und nicht, weil wir müssen. Nicht, weil es eine Pflicht ist. Nicht eine religiöse Übung ist. Amen. Jesus, und ich glaube, dass wir in einer ganz spannenden Zeit leben, wo du dran bist, deine Brut wieder fleckenlos und rein zu machen. Ihre wieder weisse Kleider anzulegen, aus zu schmücken. Dass du aus der Bräutigam mit Freude sich in die Arme nehmen kannst. Danke von ganzem Herzen, dass du jedes einzelne von uns kennst und auch weisst, da wo viele schon treu waren. Ich bringe dir auch die Momente, wo wir doch treu waren, wo wir doch das gemacht haben und dann irgendwo der Segen ausgeblieben ist. Oder sich mindestens so angefühlt hat, in diesem Segen ausgeblieben. Wie man sich dann gleich irgendwo so ein aus der Betrocknung nachher vorkommt. Jetzt kann ich doch so viel mit dem Licht von Gott investiert, an Geld, an Zeit, an Energie. Und jetzt bin ich gleich leer und arm und habe nichts. Bringen dir auch die Zweifel, die an sich hineinkommen. Ist dir der Gott wirklich vertrauenswürdig? Und wir bitten dich um Vergebung, Vater, wo wir diesen Zweifel reingegeben haben, wo wir diesen Unglauben reingegeben haben, wo wir vielleicht sogar wieder einen Schritt zurückgegangen sind, gefunden haben, also jetzt längst. Wir bitten dich, dass du uns reinigen tust mit deinem Blut, Jesus, von jeder Sünde, von jeder Herzenshaltung, die nicht dich als der grosszügige Vater proklamiert, sondern die irgendwo noch in dem selber für sich schauen steckt, selber für sich kämpfen, selber für seine Rechte schauen. Danke, dass du uns als Söhne und Töchter einfach in den Frieden hineinführst, in die Geborgenheit hineinführst.
in das Wissen hineinführst, du versorgst uns. Wir können nie zu kurz bei dir. Du bist ein guter Vater, der seinen Kindern weiss, auszuteilen, gute Gaben. Und an dem wollen wir festhalten und wir sind gespannt, ja, wie das wird sein, wenn du das Erbe von den Sündern wirst auf den Gerechten anvertrauen. Ich glaube, dass das etwas ist, was du möchtest tun. Segne du uns da drinnen, hilf uns da drinnen. Leite es mit deinem Geist, dass wir weise sind, dass wir gute Verwalter sind. Amen.